Das Thema der gegenwärtigen Konferenz lautet Gesetz und Evangelium. Wir haben die Ausführungen in Hebräer 10 gehört. Wir dürfen diese Aussagen näher ansehen. Wir beginnen mit Vers 5. Darum, als er in den Kosmos kommt, spricht er, Jesus, zur Erlösung der Welt. Kommt in den Kosmos hinein. Aus dem unzugänglichen Licht seines Vaters. Hier angekommen, erklärt er sofort, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, in den ich jetzt hineingekommen bin. Nicht von dieser Welt. Und jetzt spricht er zur Erlösung in diese Welt hineinkommen, kommend zum Vater. Schlachtopfer und Opfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Eigenartig. Was hat das mit dem Wort zu tun? Schlachtopfer und Opfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, dein Sohn. Warum? Weil ich dich verstanden habe, Vater, als du diese Anordnungen dieses Gesetzes, die Formulierungen, die Gebote, die Satzungen genehmigt hast, habe ich dich verstanden. Du hast nicht die Tiere gemeint und nicht die unbarmherzigen Verfügungen gegenüber deinen Geschöpfen, sondern als du diese unbarmherzigen Verfügungen genehmigt hast, hast du mich gemeint. Mich gemeint. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Ein unbarmherziger Fluch des Gesetzes. Und der Gott, der aller Gnade und Vater der Barmherzigkeit, hat das nur genehmigt, weil er nicht Menschen meinte, die schon unter die Sünde verkauft sind, sondern er dachte und wusste, das ist mein Sohn, der eines Tages am Holze hängen wird und bereit ist zum Fluch aller Flüche des Gesetzes sich machen zu lassen, damit alle Geschöpfe vom Fluch des Gesetzes völlig befreit werden können. Indem Gott auf diese Weise das Gesetz, an dem er kein Wohlgefallen hat, das er nicht gefordert hat und nicht gewollt hat, auf diese Weise bestätigt, erfüllt und gleichzeitig dadurch zum Ende des Gesetzes geworden ist. Da sprach ich, der Sohn, siehe, Vater, ich komme, denn in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, du hast immer mich gemeint. Jede Art der Opferdarbringungen in den mannigfaltigsten Weisen, alle zusammen ergeben erst einigermaßen die Herrlichkeit dessen, was du in der Dahingabe meiner Person zur Darstellung bringen wirst. Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Achtung. Diese Dinge des Gesetzes, sagt der Vater, der Sohn zuerst zum Vater, hast du nicht gewollt. Und jetzt sagt er in der Rolle dieses Buches, wo die Dinge stehen, des Gesetzes, die du nicht gewollt hast, komme ich jetzt, um deinen Willen zu tun. Genau das Gegenteil. So wie die anordnenden heiligen Engel, die haben das Gesetz angeordnet. Auf ihre Anordnung hin hat Gott dieses Gesetz auf Israel gelegt. In der Meinung, es diene dem Volk Israel zum Leben. So war es gedacht. Sie haben sich geirrt, die Engel. Haben es gut gemeint. Und Gott hat genehmigt, was sie beantragt haben, oder nur so weit genehmigt, was sie beantragt haben, als es mit dem übereinstimmte, was Gott schon vor Grundlegung der Welt auf Golgatha mit seinem Sohn zu tun, zu vollbringen gedachte. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Opfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, indem sich Jesus nun genau zuerst selbst freiwillig unter dieses Gesetz gestellt hat, als er Mensch geworden ist. Nicht nur sich unter dieses Gesetz gestellt hat, sondern sich direkt mit diesem Gesetz identifiziert hat. In der Rolle des Buches steht von wem geschrieben? Von mir. Gott meint immer mich. Alle Flüche des Gesetzes hat Gott nur genehmigt, weil er wusste, mein Sohn ist bereit, sie alle auf sich zu beziehen zu lassen und die Fluchkonsequenzen an sich ausführen zu lassen. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg. Was ist denn das Erste? Dieses Gesetz. Er nimmt das Erste weg, auf dass er das Zweite aufrichte. Durch welchen Willen wir geheiligt sind. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Verstehen wir, was wir am Anfang als eigenartig bezeichnet haben? Schlacht- und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet? Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Dass Gott in Christo das Gesetz bestätigen und erfüllen konnte auf seine göttliche Weise, war nun als erste Vorbedingung nötig, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, Fleischgestalt annahm. Sogar, wie wir in Römer 8 lesen müssen, müssen wir verstehen, wenn ich das mir so ausdrücke, lesen müssen. Er kam in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, war nach dem inwendigen Menschen die Heiligkeit Gottes selbst, von keiner Sünde wissend, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das Gesetz richtet sich ja an Menschen im Zustand des Verkauftseins unter die Sünde. Richtet sich an den Menschen, der im Fleische da ist. Und darin besteht der Irrtum, dass es dem Fleisch unmöglich ist, ein heiliges, gerechtes, gutes Gesetz zu erfüllen. Im Gegenteil, das Fleisch hört die Forderungen des Gesetzes und was geschieht? Jetzt wird die im Fleisch schlummernde Lust des Bösen und der Sünde geweckt. Steht so geschrieben. Bewirkt also genau das Gegenteil, als es gemeint war. Das Gesetz zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Wir lesen weiter. Noch einmal. Opfer des Leibes Jesu Christi. Etwas Wunderbares nun. Vorerst handelt es sich hier um den persönlichen Menschenleib Jesu. Aber was geschah auf Golgatha? Geht Golgatha uns persönlich etwas an? Ich meine jetzt nicht nur, dass das die Grundlage der Versöhnung des Alls, auch unserer Versöhnung ist, sondern viel mehr. Bitte?
Mit ihm gekreuzigt.
Jawohl. Viel mehr. Nicht nur hat Gott sich in Christo, in Menschengestalt, mit diesem Gesetz identifiziert, um es an sich erfüllen zu lassen, um es auf seine Weise bestätigen zu lassen, sondern unser alter Mensch wurde in göttlicher Realität mit Christus gekreuzigt auf Golgatha. So steht geschrieben. Unser alter Mensch wurde von Gott identifiziert mit dem ans Kreuz gehängten Heiligen Gottes. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, indem Gott das mit meinem alten und unserem alten Menschen vollzogen hat. War erst so weit, wie er jetzt durch die Gnade Gottes Glieder am Leibe Jesu Christi sein dürfte. Soweit er das vollzogen hat, hat er jeden Einzelnen von uns nach dem alten Menschen mit Christus identifiziert und hat dadurch dem Gesetz Recht gegeben, dass ein Sünder wie ich einer bin oder war, ans Kreuz gehört. So haben wir das Wort des Apostels Paulus zu verstehen, wenn er sagt, wir bestätigen das Gesetz. Wir sagen, jawohl, das Gesetz hat Recht, ich bin dem Fluch des Gesetzes verfallen, ich bin ein Sünder in dem Maße, in der Weise, dass mein alter Mensch ans Fluchholz gehört. Und so bestätigen auch wir, hat Gott in unserer Person, dort wo das Gesetz nicht mehr weiter musste, uns identifiziert mit Jesus Christus, mit dem Leibe Jesu Christi. Er war in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünden. Und jetzt ließ er sich ans Fluchholz hängen. Und unsere Gestalt des Fleisches der Sünde hing auch am Fluchholz. Nicht nur das, nicht nur ist unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden, sondern ist mit Christus am Kreuz gestorben und ist mit Christus begraben worden. Das ist die neue Rechtslage Gottes. Also wie viel sieht unser Gott noch von unserem alten Menschen? Unser Gott, aber er allein, kein Engel und kein Mensch. Sehen wir noch etwas vom alten Menschen an uns? Was? Ja, dann aber schleunigst umschalten auf die Sicht Gottes, nicht? Endlich mal umschalten. In dem Maße, wie wir das tun, die Dinge einmal sehen zu können, verstehen zu können, wie Gott sie sieht und versteht, dann fallen die Dinge langsam aber sicher ab, die uns Mühe machen. Und sonst nicht. Nur wenn wir uns völlig in diese neue, von Gott bewirkte, vollbrachte Rechtslage hinein versetzen lassen. Das ist dann Gnade. Wenn wir jetzt einiges vom Gesetz beachten durften, dann wollen wir gleich den zweiten Teil unseres Themas, Gesetz und Evangelium, in einer Größe, Weite und Gottesherrlichkeit beachten, indem wir 1. Timotheus 1, Vers 11, 1. Timotheus 1, Vers 11, das sind 4, 1, das sollte endlich sogar ich behalten können, wo das steht. Nicht? 1. Timotheus 1, Kapitel 1, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 11. Also, was steht da? Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Ist das ein herrliches Wort? Noch einmal. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Damit ich meine jetzt nicht mich, ne? Welches mir anvertraut worden ist, darf Paulus schreiben. Der letzte der Apostel, der geringste von ihnen, der sagt, ich bin nichts. Dem ist die Herrlichkeit des Evangeliums des glückseligen Gottes anvertraut worden. Was wir hier in Hebräer 10 lesen dürfen, ein Wort dazu, was biblisches Lesen bedeutet. Das griechische Wort anaginosko bedeutet feines, zartes Bild im Buche Ruth, als diese Moabiterin hinter den Mägden des Boas herging, um Ehren aufzulesen. Eigenartig, wie wir im Deutschen das in der gleichen Ausdrucksweise haben. Lesen und Ehren lesen. Ja. Das heißt, ich bücke mich nieder, um auch nur eine Ehre oder ein Körnchen von Brotkorn sorgfältig aufzunehmen, es in den Mund zu führen und mir einzuverleiben, dass es zu einem Bestandteil meiner selbst wird. Das heißt, lesen. ein einfaches Wort Gottes, sich herabneigen, es aufnehmen, es essen und zu einem Bestandteil von sich selbst machen lassen. Das Übrige, was die Verdauung und alles das betrifft, besorgt unser Gott vollkommen. Wenn wir dieses wunderbare Wort jetzt gelesen haben, ich hoffe, wir haben richtig lesen können, dann dürfen wir im Alten Testament nachsehen, in Psalm 40 nämlich, finden sich Worte, die der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert hat. Psalm 40.
Bitte das Tonband ausmachen hier vorne, ja? Machen Sie es einfach aus. Bitte machen Sie es aus.
Danke. Vers 6, Elberfelder. An Schlacht und Speisopfer hattest du keine Lust. Keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Zusammengezählt, Altes und Neues Testament, hier. An diesen Dingen, die das Gesetz fordert, hat Gott, der Vater, keine Lust. Noch hat er sie gefordert. Im Hebräerbrief kommt dazu, er wollte sie nicht und hat kein Wohlgefallen daran. Vers 7, also hier nicht gefordert. Ja, wer denn? Wir haben gehört, heilige Engel. Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme. Das ist der Geist Christi, der hier spricht. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, vom Sohne. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Warum habe ich jetzt das Wörtchen dein betont? Weil Jesus, ja, lesen wir nur weiter. Ja, vielleicht. Ich habe die Gerechtigkeit verkündet in der großen Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Jehova, du weißt es. Ich habe betont. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Warum habe ich das Wort dein betont? Was bedeutet es, wenn Jesus jeweils zu den Gesetzlehrern sagt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, was genau das Gegenteil. Ich aber. Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Das heißt, Vater, ich kenne das Gesetz, das in deinem Herzen ruht, das ist ganz anders als das Gesetz vom Sinai. Ganz anders. Aber wunderbar. Die Weisheit Gottes hat es verstanden. Dieses Gesetz mit allen Satzungen und Forderungen und Flüchen, an denen Gott selber weder wohlgefallen hat, noch es gewollt hat, noch es gefordert hat, noch Lust daran hat. zu genehmigen in einer Weise, dass jeder Buchstabe und jeder Titel dieses Gesetzes so nur dann von Gott anerkannt und genehmigt worden ist, noch einmal, wenn es genau dem entsprach, was Gott vor Grundlegung der Welt auf Golgatha mit seinem Sohn zu tun gedachte. Oder während des ganzen irdischen Lebens Jesu durch ihn zu tun gedachte, besonders aber Golgatha. Beachten wir auf dieses Wort, dein Gesetz, Vater, ist auch in meinem Herzen. Hebräer 8, Vers 10, genau, ich werde mein Gesetz in ihre Herzen schreiben. Nicht das euer Gesetz, sondern ist dieses Gesetz, an dem er kein Wohlgefallen hat. Ebenfalls Hebräer 10, 16, wir sind ja da daran. Lesen wir es auch noch. Hebräer 10, Vers 16. Ja, noch Vers 14 schon. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, in denen ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf eure Sinne schreiben. Was nun der Ausdruck betrifft, euer Gesetz, haben wir in Johannes 10 ein Wort, Vers 34. Evangelium, Johannes 10, 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, so und so. Dann Matthäus 5, 38 und Vers 43 noch, nur als Bibelstelle. Dann beachten wir, dass dieses Gesetz einen Totalanspruch stellt. Einen Totalanspruch stellt als Ganzes. In folgender Weise. Wir lesen zuerst Galater 5, Vers 3. Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also ich kann jetzt nicht beliebig herkommen und sagen, ja, ja, also das und das, weg mit dem, hat mir nichts mehr zu sagen vom Gesetz, aber das und das und das, an dem halte ich noch fest. Nein, Jakobus wird noch deutlicher, ausgerechnet Jakobus, nämlich Jakobus 2, Vers 10. Denn wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem Punkt straucheln wird, ist aller Gebote schuldig geworden. Also, bildlich gesprochen, ich kann 999 Satzungen, Vorschriften, Gebote des Gesetzes halten und strauchle nur im Tausendsten. Dann bin ich alle 1000 Gebote schuldig. Dann ist meine ganze Gerechtigkeit nach dem Gesetz zerstört. Wer will antreten? Wer meldet sich? Habe 1000 Gebote so gehalten, wie es vor Gott dann noch zu halten wäre. Hofft hoffnungsloseste Situation. Nach dem Gesetz. Wollen wir uns mal sagen lassen. Dann ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes noch 7-mal, 70-mal wunderbar. Die Totalforderungen des Gesetzes haben wir jetzt gehört. Wenn das beim Gesetz schon so ist, höre ich den Apostel Paulus weiterfahren. Wie viel mehr ist die Gnade Gottes, das Evangelium der Gnade Gottes, ein Ganzes und duldet kein Tüpfchen und nichts vom Gesetz in sich. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Bruder Heller wird hier weiterfahren. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, kommt ja nicht darauf an. Dann wäre Gnade nicht mehr Gnade. Totalforderungen des Gesetzes. Noch mehr, total, jetzt nicht Forderung, sondern Geschenk der Gnade Gottes. Sollte er euch in ihm, in Christo, nicht beinahe alles schenken. Ja, man muss mal die Sache schief ausdrücken. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, habe ich betont, jetzt betone ich nicht alles. Schenken. Angenommen, ich habe letzter Weihnacht, anlässlich des letzten Weihnachtsfestes, meiner Frau ein Geschenk ausfindig gemacht, wo ich wusste, das hätte sie schon lange gern gehabt. Jetzt habe ich das, präsentiere ihr das als Weihnachtsgeschenk, sieh mal, die strahlt meine Frau. Siehst du, das schenke ich dir unter der Bedingung, das. Warum lacht ihr jetzt? Ja, bitte. Ja. Ah. Als Söhne der Verheißung, echte Söhne Abrahams, Isaac heißt der Lachen, nicht wahr? Ja. Ein Sohn der Verheißung ist in seiner ganzen Person, nach Leib, Seele, Geist, ein Lachen Gottes. Überall, wo es dem Gesetz unmöglich ist, irgendetwas, da lacht die Verheißung Gottes. Denn das dem Gesetz Unmögliche. Ja, was ist denn dem Gesetz unmöglich? Wir haben erstens mal gelesen, irgendetwas an ein göttliches Ziel der Vollendung zu führen. Aber das ist nicht so schlimm, wie das andere, was dem Gesetz unmöglich ist. Das Gesetz ist unwiderruflich. Der gehört ans Holz gehängt und verflucht ist der Mann, der am Holz hängt. Und diese Fluchverfügung ist nach dem Gesetz unwiderruflich. Da gibt es keinen Gedanken an Erlösung davon, an Befreiung davon. Haben wir das schon mal wahrgenommen? Schon mal sind wir mit dieser Tatsache konfrontiert worden, dann würden wir wieder neu schätzen, was es heißt, dass Gott uns nicht nur losgekauft hat um den teuren Preis von der Gewalt der Finsternis, der Sünde, sondern auch losgekauft hat vom Gesetz nach Galater 4.
Es kennt auch keine Widerbringung.
Dankeschön. Wenn wir schon kurz darauf hingewiesen haben, dass das Gesetz am Sinai auf Anordnung von Engeln hin auf Israel gelegt worden sei, dann wollen wir wenigstens zwei Bibelstellen anführen. Ich bin erstaunt, wo ich gelegentlich hinkomme, um Evangelium zu verkünden, und ich weise darauf hin, wo ich annehmen eigentlich durfte, selbstverständlich sind die Voraussetzungen da. Ja, Bruder Muhl, wo steht denn das geschrieben, dass das Gesetz von Engel angeordnet worden sei? Also, Apostelgeschichte 7, ausgerechnet Stephanus, voll Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 7. Da kommt er ja darauf zu sprechen, was da am Sinai an Unheimlichen geschah, nämlich: und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzenbilde Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Jetzt kommt das einschneidende Wort: Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Und das Heer der Himmel besteht aus einer linken Finsternis, einer rechten der Heiligen. So. Beiden gab Gott sie dahin, ihnen zu dienen. Wir verstehen. Sie schrien nämlich dort um das goldene Kalb tanzend: Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Begreifen wir Gott. Da wandte Gott sich ab. Bitte schön. Gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Sie haben den Dämonen reichlich gedient und den heiligen Engeln mit dem Gesetz auch gedient. Jetzt kommt das Wort Stephanus in Vers 53. Die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. Stephanus. Dann kommt Paulus im Galaterbrief. Was da steht, dürfen wir im Augenblick gar nicht näher ansehen, nur lesen. So gewaltig. Warum nun das Gesetz? Galater 3, 19 und 20. Es wurde der Übertretungen wegen, denkt man, goldenes Kalb, hinzugefügt, bis der Same käme, Christus, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel, in der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter aber ist nicht Abgeordneter von einem Gott. Einer. Das sind die beiden Zeugnisse, wenn wir wollen. In Hebräer 2 haben wir noch einmal: wenn schon das durch Engel geredete Wort fest war. Hebräer 2, Vers 2. Jetzt dürfen wir abschließend uns fragen: ja, Herr, du wusstest ja alles, wie es kommt, was das bedeuten wird in allen Auswirkungen. Ja, natürlich wusste er alles ganz genau. Und Jesus sagt: ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen und das Gesetz zu bestätigen. Und dann sagen wir: aha, aha, also doch Gesetz, nicht? Hat Jesus selbst gesagt. Ja. Jetzt achten wir einmal darauf, wie geschah es? Wie geht es her und zu, genau? Wenn Gott in Christo das Gesetz bestätigend erfüllt, wenn er sich schon unter Gesetz stellt, dann ist das schon eine erste Bestätigung. Wenn er sich mit dem Gesetz und seinen Flüchen und Forderungen identifiziert, das ist noch mehr schon Bestätigung und Erfüllung. Aber wenn er sich nicht nur bereit erklärt, sondern direkt mit allen Flüchen des Gesetzes füllen lässt und sagt: ich bin der Mann, bitte, jawohl, jeder Fluch des Gesetzes ist anerkannt von Gott, wird bestätigt. Jeder Fluch des Gesetzes darf jetzt an mir sich austoben. Zur Rettung aller anderen, aller meiner Geschöpfe. Alle Forderungen, die das Gesetz fordert, bezahle ich. Wenn mir eine Forderung präsentiert wird und ich bezahle sie, habe ich sie dann anerkannt und bestätigt. Selbstverständlich. Aber wer will sie noch einmal fordern? Nur ein Gesetzloser, nicht? Gott war in Christo und hat auf Golgatha alle Forderungen des Gesetzes bezahlt. Hat er sie dann bestätigt, erfüllt. Wer kann nochmal fordern? Von irgendjemand?
Niemand.
Halleluja, muss mal ich sagen, wenn schon niemand da ist. So hat Gott das dem Gesetz unmöglich, auf dem Wege möglich gemacht, sich genau an jeden Buchstaben und an jedes Titel des Gesetzes haltend, erfüllend, bezahlend, dass er gleichzeitig auf Golgatha das Ende des Gesetzes geworden ist. Aber ist Golgatha nicht auch das Ende von uns? Wie? Natürlich. Golgatha ist das endgültige Todesurteil für uns. So, ist Gott jetzt am Ende seiner Weisheit in Bezug auf uns? Nein. Das ist ja gerade die Voraussetzung. Das Gesetz sagt, geht ja nur so weit, wie Seele sündigt, die muss sterben. Die kommt in die Gewalt des Todes. So, aus. Das Gesetz ist jetzt am Ende seiner Weisheit. Aber gerade jetzt beginnt was? Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Und so wie er unseren alten Menschen mitgekreuzigt, mit, hat sterben lassen, mit begraben hat, hat er das Gesetz mitgekreuzigt, mit angenagelt, mit sterben lassen, mit begraben. So. Aber was ist passiert in dem Grab? Auferweckung, Auferstehung, lebendig machen. So hat Gott nun auch dieses Gesetz, das nach dem Buchstaben nur töten kann, wie die Engel es gemeint haben, erweckt, lebendig gemacht und auferstehen lassen. Bedeutet jetzt die sonst tötenden Buchstaben, bedeutet jetzt für einen Menschen, der allein unter der Gnade Gottes steht, unter der Herrschaft der Gnade Gottes, allein. Verwandeln sich jetzt beim Lesen des Gesetzes jeder sonst tötende Buchstabe und Titel beim Buchstaben in Geist und Leben, da wird für mich das ganze Alte Testament das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu. Ja, und jetzt? Liebe Geschwister, das dürfen wir dann in den nächsten Stunden unseres Zusammenseins hier hören und ich hoffe, verstehen lernen, wie wunderbar das ist. Dann komme ich zurück auf das Wort abschließend, auf das Wort des Apostels Paulus. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Stimmt's?
Ja.
Jawohl. Halleluja. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das sage ich noch einmal Halleluja. Wer mich schon etwas länger kennt, wiederhole ich von gestern Abend, der weiß, dass ich direkt verliebt bin ins Alte Testament. Heinz Schumacher, der sagt, du Arthur, wenn ich von dir mal einen Artikel aus dem Neuen Testament bekomme, zum Weitergeben, dann bin ich überglücklich. Ne? Warum? Ja. Weil ich mich mehr im Alten Testament bewege. Ja. Also, wir brauchen gar keine Angst zu haben, hören zu müssen, zu dürfen, dass Christus des Gesetzes Ende ist und dass wir ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Wunderbar. Saubere Sache. Sauberer Tisch. Alles Alte weg. Nichts mehr davon, wieder Göttlichkeit oder das etwas. und von dieser neuen Stellung in Christo, ohne Gesetz, allein unter der Gnade, der Herrschaft der Gnade stehen, kann ich jetzt das Gesetz so lesen, wie Paulus schreibt: Wir Geistlichen wissen, dass das Gesetz geistlich ist, von Gott ausgelesen, in Christo. Dann verwandeln sich alle Flüche des Gesetzes in Grundlagen der Versöhnung des Alls und alle Forderungen in Verheißungen. Ist so etwas möglich vor Gott? Es glaubt niemand überzeugt davon. Ja. Jawohl, gut. Also, nach einem Wort im Alten Testament, wo wir schon lesen dürfen, ich werde das Gesetz noch herrlich machen, dass er dann Wohlgefallen und Freude und Lust und seine Wonne hat an seinem Gesetz. Noch 4 Minuten?
Nein, das ist was? Schluss machen. Ich will ja noch was sagen, weißt
du? Ja, also. Der Schreiber des Psalmes, den der Hebräerbriefschreiber zitiert, ist David. Und dieser Mann David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Aha, der hat also das Gesetz schon wie lesen können? In Christo. Beweis, Römer, was ist's? Römer 3 oder 4, Römer 4. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Amen.
Amen.